Deutschland den Deutschen, Ausländer raus.
So lautet eine Kernaussage des völkischen Nationalismus, die Mensch in der Neonazi-Zeitung Junge Freiheit vergeblich suchen wird. Und dennoch wird sie dort artikuliert. Das Besondere an dem braunen Blättchen ist ihr seriöses und scheinbar harmloses Äußeres. Und wohl aus diesem Grund gehört sie zu den Zeitungsprojekten der rechtsradikalen Szene, die am gründlichsten erforscht und analysiert wurde und wird. Seit kurzer Zeit ist ein neues Buch über die junge Freiheit auf dem Markt. Es heißt Das Plagiat, der völkische Nationalismus der jungen Freiheit und stammt von Helmut Kellersohn, einem Mitarbeiter des Duisburger Instituts für Sprach- und Sozialforschung. Am vergangenen Freitag stellte Kellersohn im Rahmen der Freiburger Hochschulwoche gegen Rassismus seine Thesen zur Diskussion. Vorweg jedoch einige Informationen zur jungen Freiheit selbst.
Die junge Freiheit ist der Versuch der sogenannten neuen Rechten, mit journalistischen Mitteln in politisch und kulturell bedeutsame Bereiche der BAD-Gesellschaft einzubrechen und eine neue kulturelle Vormachtstellung der Rechten zu etablieren. Herausgegeben wird sie von rechtsextremen Studenten und Studentinnen und Intellektuellen, die sich als Mittler zwischen allen Schattierungen des braunen Rands von konservativ bis zu bekennenden Nationalsozialisten verstehen. Gegründet 1986 als Monatszeitung, fungierte bis Mitte 92 als Herausgeber der Förderverein zur Wiedervereinigung Deutschlands, Unitas Germania. Seit Anfang 94 erscheint die Junge Freiheit als Wochenzeitung mit einer Startauflage von angeblich 100.000 Exemplaren. Anders als die Kampfblätter des DVU-Freiimperiums versucht die Junge Freiheit, ein möglichst breites Spektrum konservativer und rechtsextremer Autoren wiederzuspiegeln und sich ein modernes, weltoffenes Erscheinungsbild zu geben. Es sollen sowohl deutschnationale Burschenschaftler und CDU-nahe Abtreibungsgegnerinnen und Gegner wie auch NS-Kader und deutsche Liga-Funktionärinnen und Funktionäre angesprochen werden.
Dass hinter diesem pseudoliberalen Lack sehr schnell die braune Substanz sichtbar wird, machte Helmut Kellersohn in seinem Vortrag über die junge Freiheit deutlich. Für ihn ist die Junge Freiheit ein Bündnisprojekt diverser brauner Strömungen, wobei seiner Einschätzung nach die Jungkonservativen dominieren. Man beziehe sich auf den Jungkonservatismus bzw. die konservative Revolution der 20er Jahre um Autoren wie Karl Schmidt und Möller van den Broek, die eine Einheit von Volk, Staat und Nation von oben her, also etatistisch, herstellen wollten und als geistige Wegbereiter des deutschen Faschismus fungierten. Kennzeichnend für den Jungkonservatismus ist ferner ein Geschichts- und Grenzrevisionismus sowie ein ausgesprochen elitärer Herrengestus, so Helmut Kellersohn.
Die etatistische Orientierung der JF ist eng verknüpft mit einem elitären Herrengestus. Formulierung von Jürgen Habermas, einer der Intimfeinde der Jungen Freiheit, ist eng verknüpft mit dem elitären Herrengestus des Jungkonservatismus. Nicht umsonst hieß hier ein wichtiger jungkonservativer Zirkel in den 20er Jahren Herrenclub. Ein Herrenclub ist die JF im wahrsten Sinne des Wortes. Bis vor kurzem verzichtete man sogar auf eine Alibi-Frau, die ist jetzt allerdings wieder drin. Der Jungmännerverein trotzdem versteht sich mal als dienende, mal als geistige Elite. Man beklagt, wie etwa Redakteur Bubik, das fehlende Heroentum in der liberalistisch verseuchten Gesellschaft. Und selbst die politische Klasse sei doch ganz und gar mit anationalen und machtvergessenen Elementen durchsetzt. Dennoch, gerade diese machtvergessene Elite ist Adressat unter anderem der metapolitischen Arbeit der Jungen Freiheit. Die Wirtschaftseliten werden nicht behelligt mit einem plebejischen Antikapitalismus von rechts, also wie das beispielsweise Schönhuber macht, der von Sozialpatriotismus spricht. Man gibt sich in ökonomischen Fragen eher dezent neoliberal, mittlerweile nicht mehr nur dezent, sondern in der Tat auch knallhart neoliberal. Auf der anderen Seite werden mit dem Appell an preußische Tugenden besonders die militärischen Eliten angesprochen. Einige Repräsentanten dieser militärischen Eliten schreiben ja auch in der Jungen Freiheit. Also diese Mischung von freier Marktwirtschaft und preußischen Tugenden ist das, was sicher Zukunft hat. Ja? Das muss man im Auge behalten. Vierter Punkt. Der etatistischen Orientierung widerspricht nicht, wenn auf der anderen Seite der Staat nicht als Selbstzweck, sondern als Mittel betrachtet wird. Nämlich als Mittel betrachtet wird, sogenannte volkstumspolitische Ziele durchzusetzen. Der Begriff Volkstumspolitik kommt aus den 20er Jahren und ist auch formuliert vom Umkreis des Jungkonservatismus und bezieht sich unter anderem auf das Problem, das bekannterweise ja nach dem Versailler Friedensvertrag ehemals deutsche Gebiete abgetreten werden mussten. Und die Volkstumspolitik hat genau den Stellenwert, hierauf zu reagieren. Das hat auch wiederum mehrere Komponenten. Im innenpolitischen Bereich beinhaltet dies die strikte Ablehnung des Multikulturalismus, einschließlich des neurechten Versuches, den Multikulturalismus als eine Variante ethnopluralistischen Denkens positiv zu besetzen. Die umliegenden Nationen, insbesondere in Osteuropa, werden unter dem Gesichtspunkt betrachtet, inwieweit die Rechte der deutschen Volksgruppen gewahrt werden, bis hin zum Selbstbestimmungsrecht, das eben auch als ein Recht verstanden wird, sich vom gastgebenden Nationalstaat zu separieren. Das ist ein wichtiger Punkt. Damit ist auch dem Ethnopluralismus ein bisschen die Spitze abgebrochen worden. Es ist also nicht mehr die Betonung darauf, die Differenzen zu betonen und die Gleichwertigkeiten zu betonen zwischen kulturellen Identitäten, sondern es wird praktisch jetzt ein Vorrang konstruiert der deutschen kulturellen Identität und der deutschen Volksgruppen gegenüber ihren umliegenden gastgebenden Völkern.
Die junge Freiheit versucht, einen Spagat zu machen zwischen einer möglichst starken Annäherung an das konservative Lager, um dieses praktisch von innen her aufzurollen, und dem rechtsextremen Lager auf der anderen Seite. Eine Schlüsselrolle kommt in diesem Zusammenhang der deutschen Gildenschaft sowie dem rechtsradikalen Vitikobund zu, aus dessen Reihen sich die Redaktion der Jungen Freiheit vorwiegend rekrutiert. Dennoch steht das Projekt Junge Freiheit auf finanziell schwachen Füßen. Der Kioskverkauf und die Werbeeinnahmen sind miserabel, der Zeitung fehlen potente Geldgeber.
Hinzu kommt, dass am 4. Dezember Betriebe und Fahrzeuge in Brandenburg und Berlin, die an Herstellung und Vertrieb des Rechten Blattes beteiligt waren, durch Brandanschläge außer Gefecht gesetzt wurden und damit die Infrastruktur der Jungen Freiheit erheblich beeinträchtigt wurde. Nachzulesen ist die Anschlagserklärung der revolutionären Lesben-Frauengruppen und anderer revolutionärer Gruppen in der neuen Ausgabe des wöchentlichen Berlin-Infos Interim vom 8. Dezember, Nummer 311. Als Reaktion hat der Eigentümer der Unionsdruckerei in Weimar, bei der die Zeitung seit September 1994 hergestellt wird, bereits die Auflösung des Vertrages angekündigt. Außerdem ist die Zeitung angesichts zahlreicher Boykottaktionen antirassistischer und antifaschistischer Gruppen an vielen Kiosken verschwunden.
Die weitere Entwicklung der Jungen Freiheit ist für Kellershohn in verschiedener Hinsicht offen. Möglich ist, dass sie stärker in den konservativen Mainstream einbezogen wird und dort Zulieferarbeit leistet. Möglich ist auch, dass sie zum Türöffner für die Nationalsozialisten wird. Kellershohn hält es auch für möglich, dass sich der gegenwärtige ökonomische Druck des Überlebenmüssens in einer Tendenz zur deutschen FPÖ niederschlägt, als dessen Sprachrohr dann die Junge Freiheit fungieren könnte. Seit dem parlamentarischen Niedergang der REPS und der FDP wird die Gründung einer Partei rechts der Union nach dem österreichischen Modell Haider sowohl in rechtskonservativen wie liberalen Kreisen diskutiert. Und der Ende September in der Taz veröffentlichte Berliner Appell wäre den Anfängen, versammelt die Protagonisten einer solchen rechtskonservativen Partei. Es ist in der neuen Rechten also einiges in Bewegung. Wichtiger als dies zu beobachten ist jedoch die Feststellung, dass die ideologischen Versatzstücke der neuen Rechten längst fester Bestandteil der bürgerlichen Öffentlichkeit und der etablierten Parteien geworden sind. Zum Beispiel auch der völkische Nationalismus, der keineswegs ein randständiges Phänomen ist, wie auch Helmut Kellershohn in seinem Referat feststellte.
Ich spreche jetzt mal von Extremismus der Mitte und das will sagen, dass wie es bei dem modernen Rechtsextremismus nicht um ein randständiges Phänomen handelt, sondern dass hier der Rechtsextremismus ein Ausdruck ist von Bewegungen, die innerhalb der Mitte der Gesellschaft ablaufen und dort ihre Ursache haben, wobei ich jetzt unter Mitte verstehe die zentralen bürgerlichen Apparate, die zentralen Apparate der bürgerlichen Gesellschaft, angefangen von ihren ökonomischen Apparaten bis hin eben zu den Apparaten des Überbaus, Staatsapparate diverser Art, bis hin zu den Medienapparaten. Dort haben in den letzten Jahren Veränderungen stattgefunden und diese Veränderungen haben sozusagen Spielräume geschaffen, Freiräume geschaffen, in die dann Gruppen und Gruppierungen reinstoßen konnten, von denen man sagen kann, sie kommen von rechts außen. Es ist also praktisch eine Wechselbeziehung einerseits zwischen einem Rechtstrend in der Gesellschaft auf der einen Seite und auf der anderen Seite einem Rechtsdruck in die Mitte hinein. Und diese beiden Tendenzen und diese beiden Bewegungen, diese beiden gegensätzlichen Bewegungen verschmelzen sozusagen und vermischen sich und es entsteht sozusagen ein auf einer ideologischen Ebene so ein Ideologiegemisch, vornehm ausgedrückt eine Art synkretistisches Weltbild, das wir also bezeichnen mit dem Begriff völkischer Nationalismus.
Wer sich für die Thesen von Helmut Kellersohn vom Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung interessiert, kann ein Interview mit ihm nachlesen in der neuesten Ausgabe der anarchistischen Monatszeitschrift Graswurzelrevolution vom Dezember 94 und das ist die Nummer 193.